Herzlich willkommen in der Metro-Ebene Berlin zum neuen Metrolaut-Podcast der Ausgabe Nummer 6. Mein Name ist Kalle Kornblum, neben mir sitzt John F. Nebel.
Hallo.
Mir gegenüber sitzt Hans Gift.
Hallo.
Ja, sag ruhig nochmal mehr, man muss ja auch deine Stimme erkennen.
Ja, guten Abend, sag ich dann.
Na, guten Abend darf man nicht sagen. Und Zero Zamarotti. Und ich sitzt, also er sitzt mir quasi so schräg gegenüber.
Hallo.
Hallo.
Soll ich auch noch mehr sagen, oder?
Wer will jetzt was sagen?
Ich weiß nicht, du hattest ja angefangen, dann solltest du...
Ich wollte anfangen, ja.
Vorher hast du rumgepöbelt, also du wolltest, dass du unbedingt... Du hast gepöbelt, du wolltest irgendwie die Brötchen verteilen, hast du gesagt.
Ja, und ja, das war das ist ja der fünfte Aufnahmeversuch in der Vergangenheit.
Das würde ich jetzt dem Hörer gegenüber niemals offen zugeben.
Nein,
mal ernsthaft, du wolltest die Brötchen verteilen, jetzt verteile sie auch.
Also. Okay, hier, Brötchen.
Danke.
So, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir wollen heute über die Mordserie der neuen rechtsextremen Terroristen in Deutschland sprechen.
Ja, nationalsozialistischer Untergrund nennt sich diese Vereinigung, benannt nach einer Automarke. War das eine Automarke? NSU, ja.
NSU, ja, war Audi früher.
Hat ja damit aber wahrscheinlich nichts zu tun.
Die Audi-Morde.
Die Audi-Morde. Also statt der Döner-Morde nun also die Audi-Morde.
Weil wir uns überlegt haben, was natürlich irgendwie auch offen auf der Hand liegt, dass Döner-Morde nicht passend ist. Auch Soku Bosporus, wie die Sonderkommission der Polizei hieß, die diese Morde untersuchte, 9 an der Zahl seit dem Jahr 2000, glaube ich. Dass diese Betitelungen einfach rassistisch sind. Die gesamte Berichterstattung und Erstattung über die Jahre hinweg war das auch, weil man nahm ja an, dass diese Morde, die, wie man heute weiß, von Rechtsterroristen begangen wurden, dass diese Morde auf das Konto von türkischen Mafiosi gingen. So war auch die Berichterstattung, wie ich immer wieder gesehen habe. Da heißt es, im türkischen Milieu stößt man bei der Ermittlung auf eisernes Schweigen. Kein Wunder, sie wussten ja nichts.
Ja, ganz klar. Die Kinder behaupten irgendwie, ihre Väter wären nicht kriminell gewesen.
Ja,
die Mauern. Der Clan, ja, die Clan-Mitglieder decken das Mordopfer.
Ja, und so war es halt überhaupt nicht, sondern es war ein rechter Clan, der... Wahrscheinlich mit Schutz durch den Verfassungsschutz oder zumindest mit Förderung aus Kreisen des Verfassungsschutzes Morde begangen hat, was schockierend ist.
Genau, ich meine, ich glaube, dass die Rolle des Verfassungsschutzes in diesem ganzen Themenkomplex eigentlich das Ding, was mehr untersucht werden muss. Einerseits die Praxis eben durch diese V-Mann-Geschichten die rechte Szene einfach zu unterstützen mit Geld. Und eben dieses ganze V-Mann-Konzept an sich in Frage zu stellen, auch weil es der Verfassungsschutz hatte 3 V-Leute im Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds, die dann aber keine Informationen gebracht haben. Also scheint da nicht so richtig gut zu sein.
Wer hätte damit rechnen können?
Man muss dazu sagen, ne, dass diese V-Leute, ist ja nicht so, dass wir jetzt als Verfassungsschutz, ne, angenommen wir, die Runde hier wäre jetzt der Verfassungsschutz, wir sagen, wir schicken jetzt...
Guten Abend, Herr Fromm.
wir sagen jetzt, wir schicken den John F. Nebel in die rechtsextreme Szene und dann ist er unser V-Mann, unser verdeckter Ermittler vor Ort, sondern genau. In Wirklichkeit ist es ja tatsächlich so, dass der Verfassungsschutz da hingeht und Rechtsextreme und Leute, die tief und mit voller Überzeugung in der Neonazi-Szene drinstecken, anquatscht und sagt, hast du nicht Lust auf ein kleines Nebeneinkommen? Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist uns so alle 2 Wochen, einmal im Monat, alle 2 Monate mal treffen und erzählen, was du so gemacht hast.
Und die V-Männer sagen dann ja wunderbar, das ist doch 1A, wir brauchen ja Kohle für unsere Unterfangen oder erzählen wir euch irgendeinen Quatsch und kassieren die Kohle und nutzen das zum Aufbau unserer Strukturen.
Genau, ich meine, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen verdeckten Ermittlern, das ist also ein Bulle, ein Cop, ein Polizist, ein Beamter, der dann da reingeschickt wird und sich tarnt. Und der V-Mann oder die V-Frau ist eben...
Das muss man auch korrekt gendern.
Ja? Das muss man auf jeden Fall. V-Leute.
V-Mann, das ist halt absoluter Genderverstoß.
Also bei der rechten Szene kann man davon ausgehen, dass es oft Männer waren, obwohl, wie gesagt, eine der Terroristinnen ja auch eine Terroristin war, tatsächlich. V-Leute. V-Leute, woher kommt das Wort? Von Vigilanz? Nicht-Verbindung, ich denke von
Vigilant. Vigilant kommt es.
Vigilant, lateinisch wachsam, für aufmerksam. Wachsam, aufmerksam. Das sind Überwacher.
Guck mal, habe ich was gelernt ja. Hier im Podcast.
Ja, aber
wie heißen die in Österreich nochmal?
Die heißen Konfidenten.
Die Konfidenten, vielen Dank. Aber natürlich.
Schön. Dann hätten wir den Terminus abgehandelt. Können wir direkt voll auf die 12 auf den deutschen Verfassungsschutz und seine Verstrickung in die Neonazi-Szene gehen und vor allem auf diese Mordserie. Jetzt, was ist denn da eigentlich passiert? Da sind 9 Leute umgebracht worden. Es hat niemals Bekennerschreiben gegeben.
Und deswegen war das atypischer Terrorismus.
9 Leute aus dem Migrations...
Weil der typische Terrorismus verlangt, dass ein Bekennerschreiben abgeliefert wird. Aber die waren so unglaublich perfide, dass sie atypischen Terrorismus betrieben haben.
Und die Polizei hat in der Folge zu diesen Morden keinen Verdacht gehabt, dass es in die rechtsextreme Szene geht?
Oder durfte sie keinen haben?
Der Verdacht hat sich nicht erhärtet, weil es gab ja kein Bekennerschreiben, deswegen brauchte man in die Richtung nicht weiter zu ermitteln.
Dann hat man, wenn es kein Bekennerschreiben gibt, dann ist natürlich also eher wahrscheinlich, dass es sich um irgendwelche Bandenkriege in der türkischen Community handelt.
Türkenmafia
wurde dann gesagt. Und in jetzt habe ich mich verhaspelt.
Naja, gehen wir einfach darauf zurück, dass wir jetzt völlig überrascht, so die deutsche Öffentlichkeit ist völlig überrascht, es gibt Nazi-Terror. Das ist jetzt so völlig überraschend, es gibt Nazi-Terror.
Ich habe das Gefühl, das ist eine oberflächliche Überraschung. Also sie geht nicht wirklich tief bisher. Also ich meine, klar, es ist in den Medien, aber so einen richtigen Aufschrei wie bei schon mal bekannt gewordenem Rechtsterrorismus, da haben wir auch den Experten hier am Tisch.
Ja, es ist ja nun nicht die erste, also rechtsterroristische Organisation, die in Deutschland aufgeflogen ist. Es gab schon mal in den kurz vor den 80ern, in den 80ern ist sie dann verboten worden, die sogenannte Wehrsportgruppe Hoffmann. Das war damals die größte rechtsterroristische oder militante rechtsextreme Vereinigung. Die wurde verboten im Jahr 1980. Daraufhin gab es dann den Anschlag aufs Oktoberfest in München, bei dem 13 Leute direkt vor Ort gestorben sind und viele auf dem Weg ins Krankenhaus und im Krankenhaus. Da hat es dann einen Aufschrei gegeben, aber nicht in die Richtung des Rechtsterrorismus, sondern es hat einen Aufschrei gegeben, weil die Politik natürlich sofort dem linken Terrorismus, also vor allem der RAF, das zugeschoben hat. Und erst dann später kam raus, dass es halt eine rechtsterroristische Vereinigung war, die das gemacht hat. Und so einen richtigen großen Aufschrei hat es, glaube ich, auch damals schon nicht gegeben.
Ja, das liegt... Ja, man versucht diese 182 rechten Morde, die es seit 1990 gab. Also so viel hat keine andere politische Richtung gemordet, also bei weitem nicht. Werden ja oft in so eine Einzelfallgeschichte runter.
Der rechte Einzeltäter, der dumme Sack auf der Straße mit einer rechten Gesinnung aufgrund mangelnder Bildung, der dann mal halt einen Punk absticht, wie Silvio Meyer oder irgendwie sonst jemand. Manchmal werden Leute auch durch die Stadt gehetzt, übel, aber von Terrorstrukturen war halt nicht die Rede. Jetzt müsste man natürlich definieren, was Terror eigentlich bedeutet.
Ja, ich glaube auch, dass das liegt natürlich auch an so eine Wahrnehmung durch Ermittlungsbehörden, dass sie eben jeden kleinen Benzinfund in der linken WG ist Linksterrorismus und bei den Rechten, denen sagt man immer nach, dass sie seien unorganisiert, sie seien irgendwie, das kommt so aus dem Bauch raus, deren Gewalt. Deswegen ist es dann kein Terrorismus. Vielleicht ist es auch nicht alles Terrorismus, sondern auch wirklich Idioten dabei, aber das zeigt, ich finde, den Fokus, den der Verfassungsschutz einnimmt, der sich halt immer noch in so einem kalten Kriegsszenario befindet mit den bösen Linken und die rote Gefahr, ist halt, hat sich wirklich überlebt. Also
ja, man muss da eventuell auch diesen Begriff des Terrorismus mal kritisch hinterfragen, ja. Ist das jetzt, also jetzt ist es plötzlich Terrorismus und deswegen ist es jetzt schlimm. So. Es ist Terrorismus, das haben wir irgendwie jahrelang nicht erkannt. Aber jetzt ist Terrorismus. Terrorismus ist so ein Buzzword. Ja? Ich sehe schon, John hat gerade die Terrorismusseite auf, also die Wikipedia-Terrorismusseite. Was ist da überhaupt die Definition von Terrorismus?
Ich glaube, es gibt keine politische Definition davon, das hatte ich mal irgendwann gelernt, weil es das ist ja, die Grenze ist ja ziemlich fließend. Sind die Rebellen in Libyen Terroristen oder sind es Rebellen oder Guerilleros oder wann ist, also Terror ist ja immer eine Negativzuschreibung, die du gibst.
Vielen Dank.
Ist immer eine Negativzuschreibung, ich definiere was als Terror und dann ist es dann ist es verfolgenswert. Ich kann aber, die anderen sind ja meine Freunde dann vielleicht. Also von dem her gibt es keine Definition, die wirklich griffig ist. Oder?
Es gab so ursprünglich, ich glaube in den ersten Tagen war es auch dieser Begriff des der organisierten Kriminalität, der da
auch okay.
Organisierte Kriminalität, ja, und dann irgendwann
wobei ich immer noch unter Kriminalität eigentlich was verbuche, was zur Bereicherung, zur Selbstbereicherung ist. Und diese Morde sind ja tatsächlich terroristisch in dem Sinne, dass sie nicht zur Bereicherung, sondern zur Durchsetzung von politischen Zielen dienen. Also für mich ist das
war das so? Ich meine, ist jetzt die Frage, haben die tatsächlich irgendwie politische Ziele mit diesen Morden verfolgt oder war das einfach nur eine asoziale Ader, die da ausgelebt wurde? Ja, also haben die, okay, dieses Video, was da jetzt aufgetaucht ist, dieses Paulchen Panther war ja auch involviert.
Ist der jetzt auch auf der Terrorliste, oder?
Ja,
Paulchen Panther. Ich finde es erstaunlich, dass sie den Pink Panther genommen haben. Ne? Den Paulchen Panther als Pinken für die Braunen.
Naja.
Es gab halt keinen braunen Panther.
Herr Gift?
Kein braunen Panther gab es. Und ja, dann sind die also durch Deutschland gezogen, haben gemordet, haben Schrecken verbreitet. Währenddessen, also ihr fragt jetzt, war das geplant? Sind es einfach nur Kriminelle oder ist es einfach nur eine Mörderbande? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht ein politisches Ziel damit verfolgt haben, weil das ja schon, also wenn du durch Deutschland ziehst und neun Morde und ich glaube eventuell noch ein Bombenattentat verübst und dabei nicht erwischt wirst, dann bist du auf jeden Fall organisatorisch gut aufgestellt. Ist nicht leicht hinzukriegen in heutiger Zeit. Und dann bist du auf jeden Fall gut vernetzt, hast viele Unterschlüpfe und dann handelst du wahrscheinlich taktisch. Dann machst du sowas nicht aus Hass. Also aus reinem Hass. Aus Hass natürlich irgendwie
trotzdem. Also ich meine, sagen wir mal so, wenn diese kriminelle Terrorgruppe oder was auch, wenn diese Gruppe ein Interesse daran gehabt hätte, sich als Gruppe, als Marke zu etablieren, ähnlich der RAF, ja, dann hätten sie es einfach gemacht. Ja, dann hätten sie, was weiß ich, ein Bekennerschreiben veröffentlicht oder was auch immer. Sie haben also ihre Handlungen irgendwie durchgeführt und von der Möglichkeit eines Bekennerschreibens und diese Dinge in einen rechtsradikalen Zusammenhang zu bringen, von dieser Möglichkeit haben sie abgesehen. Ja?
Zum eigenen Warum? Schutz. Weil wahrscheinlich, ich würde, ja.
Sagen. Also ich sehe das so, dass diese Art von Terror natürlich andererseits hocheffektiv ist. Wenn du Rassist bist und wenn du willst, dass dein Land von angenommenen Ausländern frei wird und du streust auf diese Art diese große Verunsicherung, die Polizei ermittelt dann auch natürlich gegen die Ausländer im türkischen Milieu, dann hast du eigentlich alles erreicht, dann musst du weiter keine Bekennerschreiben abgeben.
Ja, es ist eigentlich so das extra Feature, dass du diese Morde begehst und damit gleichzeitig noch für so eine negative Presse sorgst, dass es irgendwie heißt, Türkenmorde, die Türkenmafia,
also gibt es eine Türkenmafia? Also ich bin ja nicht überzeugt davon, dass das strategisch so gedacht, dass ich so unterschwellig Angst verbreite, es ist auf jeden Fall wirklich untypisch, weil der Normalterrorist sucht sich das Flugzeug und fliegt in das größtmögliche Gebäude mit dem größtmöglichen medialen Impact und so eine unterschwellige Strategie von Angstverbreitung, ich weiß nicht, ist es auch so, dass 9 Morde bundesweit den türkisch-griechischen, wie auch immer, Kleinunternehmer in Angst versetzen.
Ja, sie haben vor allem den türkisch-griechischen Kleinunternehmer in ein Zwielicht gerückt. Ja, die Hinterbliebenen dieser Familienväter mussten sich ja dann noch irgendwie zwiespältig beäugen lassen von den Journalisten, weil sie irgendwie sagten, ihr Vater wäre nicht in kriminelle Machenschaften.
Das fand ich auch tragisch. Ich hörte einen Bericht auf Deutschlandfunk, wo die Tochter eines Blumenhändlers, der im Jahr 2000 ermordet wurde, berichtete. Und sie berichtete darüber, dass sie von Anfang an den ermittelten Behörden sagte, ermitteln Sie nicht, fragen Sie nicht unseren Onkel, fragen Sie nicht die Mutter. Von denen war es keiner. Mein Vater war ein angesehener und redlicher Mann. Sie mussten sich also...
Das war in das ARD,
sie mussten, ARD-Feature. Ich erinnere mich nicht genau, es kam auf Deutschlandfunk, also die Öffentlich-Rechtlichen waren es. Dafür sind sie gut. Ich fand das aber tragisch, dass tatsächlich, also da wurde mir das Rassistische an der gesamten Sache klar. Entschuldigung, wenn ich das schon wiederhole, aber das hat mich erschreckt. Das ist das eine, was mich daran erschreckt hat. Und dann natürlich jetzt der Flurschaden, der entsteht, wenn man sich betrachtet, dass dort ein Verfassungsschutz wahrscheinlich diese Morde mitgedeckt hat. Also das hat mich tief verunsichert. Also das ist das Argument, was man eigentlich immer in linken Kreisen zumindest hört, wir können dem Staat nicht vertrauen. Der Staat ist derjenige, der auf dem rechten Auge blind ist und im Zweifelsfall solche Morde deckt. Und da bestätigt sich dieses Vorurteil in voller Breite.
Fragen wir doch vielleicht einfach mal so rum, wäre es überhaupt möglich gewesen, diese selbe Mordserie zu machen und dabei Bekennerschreiben rauszuhauen? Also wenn von vornherein klar gewesen wäre, dass die Täter aus dem rechtsextremen Bereich kommen, ohne Wenn und Aber, und sie dann nach jedem erneuten Mord in der Richtung wieder ein Bekennerschreiben rausgegeben hätten, dann wäre es doch wahrscheinlich sehr schnell doch sehr eng für sie geworden.
Ja, vor allem wäre die mediale oder sagen wir mal die öffentliche Rezeption wäre dann irgendwie in die Richtung gegangen, wir müssen unsere Migranten schützen. Und die öffentliche Interpretation, die Migranten sind da irgendwie kriminell und bringen sich gegenseitig in irgendwelchen Koksmorden um, ist natürlich sehr viel mehr in meinem Sinne, wenn ich ein Nationalsozialist bin oder irgendwie ausländerfeindlich.
Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die das auch wussten, dann muss man davon ausgehen, dass die halt doch nicht so blöd sind, die Rechten, wie man dachte. Denn dann haben sie das mit Kalkül gemacht. Sie haben vielleicht ganz schlechte Bekennerschreiben gemacht. Die Qualität war so schlecht, dass sie sich geschämt haben, die rauszugeben. Aber gehen wir mal von deiner Interpretation aus. Die wussten eigentlich genau, wenn wir das jetzt auf die Rechten, wenn wir ein Bekennerschreiben machen, dann werden die Falschen verfolgt, nämlich wir. Und so hat es einen viel besseren Effekt. Und da sieht man auch mal wieder, da werden die Rechten unterschätzt. Das sind eben nicht Einzeltäter, sondern sie können sich organisieren. Und dagegen war das, was in den letzten Jahren an sogenanntem linken Terror oder auch an islamischem Terror in Deutschland lief, ein Pipifax. Gut, die Islamisten wurden überwacht und wurden mit ihren Bomben auch vorher erwischt, bevor sie was in die Luft jagen konnten. Aber 10 Morde in einer kurzen Zeitspanne zu begehen, die größte ungeklärte Mordserie in Europa, Heidewitzka.
Ja, da können wir vielleicht mal ganz kurz auf Hans Gift zurückgehen, der ja sich auch ein bisschen mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat, weil es ist ja nicht so, wie es jetzt irgendwie in den Medien momentan dargestellt wird, so, ach, schau, guck, wir haben irgendwie rechtsradikale Mörder in unserem Land. Ja, es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt plötzlich der erste Fall, dass irgendwie Nazis in Deutschland morden. Da gibt es ja durchaus einige Fälle.
Hatten wir aber, genau, ich habe das ja vorhin schon mal ganz kurz zusammengefasst. Also Nazis haben erstens mal sowieso schon immer gemordet. Also es ist überhaupt gar nichts Neues. Nazis morden, also haben schon immer gemordet. Also weniger oft in so einem ganz organisierten Kontext. Also eher öfter tatsächlich so, also wenn ich jetzt mal an das, ich glaube, es ist im öffentlichen Sprachgebrauch als das Fanal von Hoyerswerda eingegangen, wo einfach so eine Stimmung gemacht wurde da in Hoyerswerda, dass im Laufe, also in das kleines Dorf, da gab es ein riesen Asylantenheim und da wurde so eine Stimmung gemacht, dass einfach das Asylantenheim über Tage hinweg angegriffen wurde und mit Brandbomben beworfen wurde und so weiter. Es vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht irgendein rechtsmotivierter Mord begangen wird in Deutschland. Allerdings, wirklich in vielen Fällen wird es in der Öffentlichkeit dann so als eine Spontanhandlung.
Ja, Spontanhandlung, bedauerlicher Einzelfall.
Genau, bedauerlicher Einzelfall, extrem viele bedauerliche Einzelfälle, aber doch bemerkenswert. Und dann gab es halt ganz selten, habe ich vorhin schon ganz kurz angeschnitten, gab es das Attentat aufs Oktoberfest und die Wehrsportgruppe Hoffmann und danach noch so diverse, also rechtsextreme Vereinigungen, die halt eine Spur härter gewesen sind, wo ein höherer Organisationsgrad da gewesen ist. Aber die sind niemals wirklich also ein Thema gewesen, wie es ja linksextreme Organisationen eigentlich immer waren.
Ne? Man denke an die Berliner Autobrand-Serie. Wir haben das jetzt hier im letzten Metro-Laut-Podcast, haben John und ich das schon mal behandelt, ja. Dass da ein frustrierter Arbeitsloser Autos anzündet und es war sofort eine linksterroristische Vereinigung, die da Schandtaten begangen hat.
Noch besser finde ich eigentlich zum Vergleich die militante Gruppe. Die militante Gruppe war ja eine linksextreme Zusammenschluss in Berlin, haben regelmäßig also Statements rausgehauen auch, in der Radikal haben sie die rausgegeben und haben jede Menge Anschläge verübt. Man kann wirklich sagen...
Radikal oder Interim?
In der Interim haben sie die veröffentlicht, natürlich. Und es waren natürlich, also es waren natürlich harte Anschläge, haben irgendwelche Autos in die Luft gejagt, irgendwelche, also einen halben Fuhrpark der Deutschen Post mal angezündet. Alles Mögliche sich dazu auch bekannt, aber sie haben nie einen Mord begangen. Sie haben auch nie, also sind sie auch nur in die Nähe davon gerückt. Und ich habe das Gefühl, dass der, also ich habe das ja so aufgenommen, als wäre der Aufschrei, gerade auch der politische, doch also dem ebenbürtig gewesen, wenn nicht gar größer als das, was wir jetzt im Moment sehen.
Ich glaube, also der Vergleich zwischen linken und rechten Terror ist immer ganz schwierig. Also natürlich sind Terroristen Terroristen. Und wenn Leute sich das Recht herausnehmen, andere Leute umzubringen, um politische Ziele zu erreichen oder irgendwelche Symbole zu setzen, dann ist das meiner Meinung nach immer verachtenswert. Jetzt kann man natürlich noch über Gewalt gegen Dinge reden. Wenn Leute Autos in die Luft jagen, anzünden, Militärfahrzeuge, Postfahrzeuge, dann mag das weniger schlimm sein. Natürlich ist das weniger schlimm, als wenn Menschen ermordet werden. Aber ich, was mich halt bewegt, ist, dass tatsächlich eine Unterschätzung des Rechten, der rechten Organisationsstrukturen stattfindet. Und dass wir in einem Land leben, in dem es mittlerweile jetzt Bestrebungen gibt, dass Eltern ihre Kinder bei den Behörden melden, wenn sie ins linksradikale Spektrum abrutschen, und dann stellt man, wie gesagt, fest, dass die Autos angezündet werden von einem Arbeitslosen, der frustriert von der Gesamtgesellschaft ist, was man oft irgendwie auch nachvollziehen kann zumindest. Und auf der anderen Seite werden die Programme gegen rechts zusammengestrichen. Und in Thüringen, da wo diese neuere Wehrsportgruppe, dieser Thüringer Heimatschutz, herkam, aus dem Umfeld kamen auch die Terroristen, die sich jetzt vielleicht selber umgebracht haben, vielleicht nicht, man weiß es ja nicht. Ne? Da wurde erst seit im letzten Jahr ein Förderprogramm gegen rechts ins Leben gerufen. Das verwundert doch sehr. Also hier ist einfach, wird mit zweierlei Maß gemessen, das wissen wir eigentlich alle, aber man muss sich einfach nochmal klar machen. Und dann kann man vielleicht einfach diese Lage im Augenblick auch einfach nutzen, um mal wieder darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass es nicht akzeptiert wird, dass rechtes Gedankengut und rechter Terror, rechte Gewalttaten in irgendeiner Weise mehr akzeptiert werden. Oh, viele Wortmeldungen, mein Gott, sind wir alle heute diszipliniert. Ja, nach einer technischen Panne und einer großartigen Gesprächsatmosphäre, die dadurch leider rausgeblockt wurde, steigen wir nochmal dort ein, wo wir gerade eben durch die Technik rausgeblockt wurden. Der Verfassungsschutz spielt in dieser Mordserie seit 2000 bis 2006 eine sehr, sehr zwielichtige Rolle. Wir mögen ihn grundsätzlich sowieso nicht. Was war eigentlich, warum kommt er so in Verdacht? Nicht nur, dass die Leute untertauchen konnten, Uwe und Uwe, sondern auch beim letzten Mord in Kassel 2006 in einem Internetcafé war anscheinend ein Beamter des Verfassungsschutzes, wohlgemerkt ein Beamter des Verfassungsschutzes, vor Ort. Es wurde dann später während den Ermittlungen auch kurz gegen ihn ermittelt, beziehungsweise es wurde gesagt, dass er den Tatort eine Minute vor dem Verbrechen verlassen hat.
Und es geht nicht um anscheinend, also er war gesehen worden.
Er war dort, vier andere Zeugen waren vor Ort und hatten ihn also mit identifiziert. Und jetzt haben wir, nein, der Verfassungsschutz hat jetzt das Problem zu rechtfertigen, warum dieser Mann, der anscheinend in seiner Jugend auch Rechtsradikaler war oder rechtsradikale Schriften mit veröffentlicht hat, warum der vor Ort war. Es stinkt also in jeder Hinsicht, und dazu gibt es auch noch mehr zu berichten. John hat sich während unserer technischen Panne schlau gemacht und berichtet jetzt kurz nochmal darüber.
Ja, also dieser Mann, dem eine stark rechte Gesinnung in seiner Jugend nachgesagt wurde, der dann aber auch schon 2006, also im Jahr des Mordes, bei einer Hausdurchsuchung wurden bei ihm rechtsextreme Schriften und Waffen auch sichergestellt.
Gibt es dazu einen Namen eigentlich zu dem Mann?
Nee, da gibt es keinen Namen.
Verfassungsschutz.
Der wurde angeblich dann jetzt Angaben des Verfassungsschutzes aus dem Verfassungsschutz ausgeschlossen und ins Regierungspräsidium Kassel versetzt, wo er auch heute noch arbeitet. Das ist ein so ein Punkt. Da war wirklich ein Beamter da, also muss man unterscheiden zwischen den verdeckten Ermittlern, die eben Beamte sind, und den V-Leuten. Und das waren ja drei, die im Umfeld dieser Zwickauer
Zelle. Vorhin hast du auch noch berichtet, er wurde 2007 also versetzt bzw. entlassen, dann in das Regierungspräsidium Kassel gesetzt, wo ihm jetzt wird gesagt, dass er im Verfassungsschutz nach Auskunft sagt, dass er dort in einer Stelle ohne Außenwirkung saß. Also er sitzt im Regierungspräsidium, aber dort... Ja. Aber in einer Stelle ohne Außenwirkung. Also da spricht schon ein schlechtes Gewissen raus, ne, wenn ich das so rein interpretieren darf. Aber gut, danke.
Na, der war dem wahrscheinlich zu heiß geworden. Also generell gibt es natürlich auch noch andere interessante Geschichten zu dem Verfassungsschutz in Thüringen. Der wurde von 1994 bis 2000 von Helmut Röver geleitet. Und Helmut Röver hatte damals Tino Brandt, das ist der Chef des Thüringer Heimatschutzes, den als V-Mann angeheuert und ihm zwischen 1994 und 2001 ungefähr 200.000 D-Mark für diese Tätigkeit gegeben, die dieser Tino Brandt direkt in den Aufbau des Heimatschutzes investierte.
Und unsere Rechtsterroristen, die kommen ja aus diesem Thüringerei Heimatschutz, Uwe und die Frau, die kommen genau aus diesem Umfeld. Also man kann sozusagen, der Verfassungsschutz hat den rechten Terrorismus finanziert. Das liegt ja eigentlich schon offen, oder?
Genau, und aus dieser Szene, aus diesem Heimatschutz sind diese jetzigen Rechtsterroristen 98 in den Untergrund abgetaucht. Die Sache ist auf jeden Fall nochmal, also der Thüringer Verfassungsschutzpräsident, der auch gerne mal in Pickelhaube und Ludendorff-Kostümen auftritt, hatte damals auch sonderbare Lehrfilme gedreht. Da sind die bösen linken, gewalttätigen Autonomen. Und auf der anderen Seite konnte Tino Brandt in einem Lehrfilm sagen, ja, wir sind ja prinzipiell gegen Gewalt. Da gibt es wunderbare Geschichten. Mittlerweile ist Röver dann nach einigen Affären dann zurückgetreten worden und publiziert heute in einem rechtsextremen, rechtsradikal, rechtskonservativen Verlag, dem Ares Verlag in Österreich. Also da gibt es durchaus auch eine Nähe zwischen Verfassungsschutz und den Leuten, den
und
sie...
Heimatschutz.
Und Heimatschutz.
Da das muss man leider so festhalten.
Und ja, es gibt, ich meine, in Thüringen da auch mal gerne durcheinander.
Genau, also das ist auf jeden Fall eine Sache. Die andere ist, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen sollten, was ist denn grundsätzlich ein Problem von Geheimdiensten? Also Verfassungsschutz ist ja nichts anderes als ein Inlandsgeheimdienst, der einerseits bundesweit agiert und eben auf Länderebene agiert und welche Probleme das mit sich bringt. Ich meine,
sollten wir uns fragen, benennen wir das jetzt mal für uns als Probleme? Das ist, wie gesagt, also ein Dienst, ein Organ des Staates, das zum Schutz der Verfassung angesiedelt wurde oder eingerichtet wurde. Anscheinend mit undurchsichtigen rechten Machenschaften. Jetzt könnte man sich fragen, ist das eigentlich eine Tradition in Deutschland? Ja, hatten wir ja schon mal besprochen, dass es da eine Tradition gibt, dann doch eher erstmal vom Linksterrorismus Angst zu haben und den rechten Terrorismus zu verharmlosen.
Wobei ja natürlich grundsätzlich irgendwie die Idee Verfassungsschutz finde ich ja toll.
Auf einer
also so vom Wort her, ja. Schütze
Verfassung.
Die Verfassung. Wir haben zwar keine Verfassung.
Aber die Geschichte vom Verfassungsschutz in Deutschland ist ja doch ein ganz kleines bisschen anders. Und zwar ist das, also eher, also meiner Information nach ist der so entstanden, dass also die Alliierten wollten einen Inlandsgeheimdienst gerne haben, gerade auch um gegen Rechtsextremismus, der ja natürlich, also zum Ende des Krieges, weit verbreitet war. Also alles andere wäre ja absurd quasi. Und dann wollten sie aber, also keine zu allmächtige, Organisation, deswegen hat sie keine Polizeibefugnisse bekommen, weil sie so ein Stück weit Angst hatten, da eine neue Gestapo an den Staat zu bringen.
Kennt jemand eigentlich eine historische Abhandlung, so wie das Amt über das Auswärtige Amt, die Traditionen, die auch personellen Traditionen vom NS-Staat bis zum Verfassungsschutz nachvollzieht? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren.
Leider nicht, aber was du...
Hauptsächlich vom BND.
Also was du gerade gesagt hast, ist dieses Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizei, weil eben verhindert werden soll, dass Geheimdienste auch noch polizeiliche Befugnisse haben. Das wurde nach 2001 und dem 11. September sehr aufgeweicht und auch die jetzigen Bestrebungen des Innenministers mit mehr Kompetenzen, Datenbanken, auf die alle zugreifen können, weist auf so eine Aufweichung des Trennungsgebotes hin.
Und jetzt muss man trotz allem aller Abscheu gegen rechte Terroristen sagen, wenn jetzt natürlich aufgrund der Argumentation, wir brauchen mehr Verfassungsschutz, um auch die Rechten im Auge zu behalten, weiterhin eine Verwischung zwischen polizeilicher und Geheimdiensttätigkeit im Inland stattfindet, dann ist das natürlich vollkommen die falsche Entwicklung.
Ja, vor allem ist die falsche Entwicklung, da irgendwie den Linksterrorismus mit dieser Schiene von organisiertem Mord über 10 Jahre unentdeckt irgendwie gleichzusetzen.
Ich glaube, ja, vielleicht sollten wir fast grundsätzlicher diskutieren, weil ich bin ja der Meinung, dass Geheimdienste grundsätzlich abgeschafft gehören, weil sie sich von dem, was sie tun, nämlich intransparent, geheim und nicht rechenschaftspflichtig zu arbeiten, sich nicht vertragen mit der Idee von einer Demokratie, und sie sind eben durch ihre Tätigkeiten, die oft ins Kriminelle dann reingehen, wie diese V-Leute, das ist eine sehr fragwürdige Sache. Und
ja, wir haben, glaube ich, mit diesem V-Leute-Ding vor allem das Problem, dass man irgendwie so immer dachte, ja, V-Leute, das sind irgendwie Leute, die vom Staat gesandt sind. Ja, also wenn ich irgendwie V-Leute höre, dann denke ich, das ist irgendwie jemand, der da eingeschleust wurde. Ja, aber offensichtlich, wie wir ja schon mehrmals gehört haben, sind das Menschen, die da irgendwie angeworben wurden, die sich dann wie dieser Tilo Brandt hinsetzen und sagen, ja klar, Alter, wenn ihr mir irgendwie hier Kohle gebt, so, dann erzähle ich euch, was ihr wollt und spende die Kohle meinem Verein.
Interessant in dem Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz ist ja auch das, was periodisch immer wieder kommt, wenn es einen besonders erschütternden Anschlag oder Mord aus der rechtsextremen Szene kommt, da wird immer gleich also das NPD-Verbot gefordert.
Ja.
Ne? Kann man wirklich, also kann man quasi, könnte man sich fast so einen Kalender streichen, wann immer das NPD-Verbot gefordert wird, oder man könnte Wetten vorher drauf abschließen. Jedenfalls, jetzt ist es wieder soweit, das NPD-Verbot wird gefordert. Die große Frage ist natürlich, also kann man die NPD überhaupt verbieten oder ist es tatsächlich eine reine Verfassungsschutzorganisation? Also sind da so viele dran, hängen da so viele mit drin, dessen Verbot sowieso wieder scheitern würde? Und ist da überhaupt irgendein Sinn dahinter, die NPD zu verbieten?
Nein, also meiner Meinung nach überhaupt nicht. NPD sollte nicht verboten werden. Das stelle ich jetzt mal als These in den Raum.
Okay, warum?
Ich sehe schon, dass irgendwie hier der Sarotti sich meldet.
Also gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Das ist so. Ich glaube, die Dummheit kann man halt nicht verbieten. Und die wird weiter bestehen. Das einzige Problem bei einem NPD-Verbot ist, einerseits, wie gesagt, man kann es wahrscheinlich nicht verbieten, weil zumindest in Thüringen scheint es ja so zu sein, dass Verfassungsschutz und Heimatschutz gleichgeschaltet waren. Entschuldigung, das war ein fieses Wort, das nehme ich jetzt gleich wieder zurück. Also, dass die Parallelen und Konkurrenzen da sehr groß waren. Das Einzige, was mich natürlich an einem NPD-Verbot wirklich freuen würde, wäre, dass da eine finanzielle Unterstützung von ungefähr 1 Million Euro jährlich an die NPD nicht mehr geleistet wird.
Ja, aber es ist doch dieses Schreien nach dem NPD-Verbot ist ein klassischer Reflex und so ein Aktionismus, so ein politischer, der sagt, da ist was Rechtes passiert, jetzt verbieten wir die NPD. Andererseits hat man 100 V-Leute da drin, die bezahlt sind und das Geld wahrscheinlich auch dafür einsetzen, dass die NPD das hat. Und ich halte es für einen totalen Quatsch. Es gibt in Deutschland irgendwie 15% der Menschen haben ein geschlossenes, rechtsradikales, rechtsextremes, rassistisches Weltbild. Und das wirst du niemals irgendwie verändern, indem du eine Organisation verbietest. Dann kommt halt die nächste Organisation.
Ja, und man darf es nicht unterschätzen. Also man sieht ja deutlich an diesem Terrorismus, der wurde wahrscheinlich strukturell durch den Verfassungsschutz unterschätzt und durch die ermittelnden Behörden. Es wurden rassistische Ermittlungen angestellt. Und jetzt wird nach einem Verbot einer Partei geschrien, die keine Partei im demokratischen Sinne ist. Aber man wird das Problem damit grundsätzlich nicht lösen. Verbote lösen eigentlich nie etwas, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass es Also wenn der Staat 100 Leute da drin hat, dann muss man eben davon ausgehen, das hatte das Bundesverfassungsgericht damals bei dem Verbotsanlauf, den sie abgewehrt haben, gesagt, wir können das nicht verbieten, weil der Staat da zu viel mitbestimmt. Und da muss ich den Staat natürlich schon hinterfragen, wenn er eine rechtsradikale, rassistische, antisemitische Partei so dermaßen personell infiltriert hat, komme ich an diese Erkenntnisse nicht auch so ran, was die Leute machen. Ich meine, ich glaube ja so, dass der Verfassungsschutz und irgendwelche Geheimdienste
Handy-Alarm
sowieso wahrscheinlich besser beraten sind, einfach die gute Recherchearbeit der Antifa zu lesen. Dort kriegen sie wahrscheinlich mehr mit, als durch irgendwelche V-Leute, die ihnen Quatsch erzählen. Boah, wer hat denn hier dieses Handy?
Das ist dein Handy, John.
Das ist dein Handy, John.
So, jetzt ist das Handy weg.
Also, haben wir hier eine Konsensmeinung? Gibt es jetzt irgendwie, wir wollen kein Verbot der NPD?
Ja, ich bin dagegen.
Dann haben wir aber das Problem immer noch nicht. Dagegen. Wir haben immer noch nicht, das stimmen wir jetzt ab. Also, dann haben wir immer noch
das,
so,
ja hier
das, haben wir das Problem aber nicht gelöst. Wie gehen wir gegen Leute vor, die sich mörderisch organisieren? Die gegen die friedliche Koexistenz in der Gesellschaft sind, die weit davon entfernt sind, nur verbale Argumente in die Welt zu setzen, so menschenverachtend sie sind, sondern auch zur Tat schreiten. Wie geht man gegen diese Leute vor, wenn man kein Instrument hat?
Mit der Polizei.
Und die Polizei ist dann aber was anderes als der Verfassungsschutz. Die ermitteln, dürfen verdeckt ermitteln unter hohen Auflagen, oder wie meinst du das, John?
Naja, also eine Polizei ist zumindest anders rechenschaftspflichtig, auch wenn das auch nicht funktioniert immer natürlich, aber als ein Geheimdienst. Weil ein Geheimdienst, da gibt es ein parlamentarisches Kontrollgremium, die dürfen nicht über diese Sachen reden, die sie da als Berichte, die sie bekommen. Der Geheimdienst muss nicht dokumentieren, was er genau macht. Da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten und Spielräume, sich eben nicht an Gesetze zu halten. Und deswegen ist eben ein Geheimdienst per se, steht der einer Demokratie entgegen. Oder weil er
der Idee einer transparenten, mitbestimmenden, selbstverantwortlichen Demokratie, einer Bürgerdemokratie.
Institutionen, die nicht rechenschaftspflichtig sind, finde ich fehl am Platze. Aber dann ist es, die können ja machen, was sie wollen. Und wenn irgendwas passiert, wird auch gefordert, ja, die brauchen mehr Kompetenzen. Also ich bin eigentlich ziemlich sauer, dass da so wenig passiert momentan und dass die Diskussion eigentlich auch nicht in die Richtung geht, dass der Verfassungsschutz an sich mal in Frage gestellt wird. Wären die richtigen Fragen.
Ja, danke, dass du sie gestellt hast. Und wer stellt sie jetzt noch, ist die Frage. Also ich meine, jetzt gibt es diese riesige Diskussion in den Medien. Was glaubt ihr, welche Konsequenzen wird das haben? Geben wir mal Tipps.
Moment, wenn wir uns irgendwie hinstellen und sagen, wir wollen jetzt hier einen Staat aufbauen, der hat ein Grundgesetz. Das ist ja eigentlich schon das Witzige an diesem Begriff Verfassungsschutz. Wenn wir sagen, wir wollen irgendwie einen Verein aufmachen, der heißt irgendwie Staat und dann gibt es irgendwie ein Grundgesetz. Natürlich ist das irgendwie rein organisatorisch braucht man da eine Institution, die darüber wacht, dass dieses Grundgesetz gewahrt wird. Bisher habe ich das so verstanden, dass das Bundesverfassungsgericht macht.
Und was gegen die NPD vorgehen?
Nein, das ist, dass man einfach dafür sorgt, dass in dieser Institution Staat Regeln eingehalten werden.
Das Problem ist ja, also das ist ja die Judikative. Die Judikative, entschuldige, wenn ich jetzt hier ein bisschen schlau schweife. Die Judikative, unser Bundesverfassungsgericht, wenn dann mal was vom Bundesverfassungsgericht landet, dann wurde das schon aufgeklärt. Da wird mit Beweisen gearbeitet und die entscheiden dann peinlicherweise, wie beim letzten NPD-Verbot zum Beispiel darüber, ehrlicherweise haben sie erkannt, der Verfassungsschutz im Osten wurde lange Zeit, vielleicht nicht nur im Osten, sondern generell in der gesamten Bundesrepublik, wurde lange Zeit dominiert von, oder die rechte Szene wurde dominiert vom Verfassungsschutz selbst.
Ja,
so, das ist der Job
vom Verfassungsschutz.
Lass mich kurz ausreden, bitte. Dann gibt es natürlich noch die Instrumente, die überhaupt erst Beweise liefern sollen. Das sind ja diese ermittelnden Behörden. Ja?
Richtig.
Und diese Instrumente, das wäre dann der Verfassungsschutz, die haben Sonderbefugnisse, um diese Beweise zu liefern. Ja? Finden wir das jetzt gut, so wie das läuft im Augenblick? Anscheinend nicht. Weil Intransparenz bedeutet in diesem Fall, dass sich Strukturen herausbilden, die deutlich nicht verfassungsfeindlich sind. Das ist also eigentlich der Verfassungsfeind, mit dem wir es hier dann zu tun haben auf einmal. Aber wir drehen uns, glaube ich, ein bisschen im Kreis.
Nee, ich finde das, ganz wichtig. Dieser Unterschied, Judikative, Exekutive, der ist da schon durchaus wichtig, den mal anzubringen. Weil will ich, also ich meine, selbstverständlich, das Bundesverfassungsgericht hat keinerlei Handhabe gegen sowas wie den NSU. Ja, dafür gibt es einen Inlandsgeheimdienst, der sagt, wir konzentrieren uns darauf, wenn sich Gruppen bilden, die verfassungsfeindlich sind. Ja, das ist noch lange keine Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes. Ja, das Bundesverfassungsgericht kümmert sich irgendwie um alles, was irgendwie in Stein gegossen werden soll. Und dann gibt es irgendwie den Verfassungsschutz, der sagt, okay, wir passen irgendwie auf, dass sich hier keine Gruppierungen bilden, die überhaupt verfassungsfeindlich sind.
Das ja, aber, dann musst du, aber ich glaube, das grundsätzliche Problem ist doch, du musst ganz woanders ansetzen, als nur mit einer, sagen wir, polizeilich repressiven Arbeit daran zu gehen, sondern da musst du die Ursachen von Rechtsextremismus angehen und gucken, dass du Leute, die Leute kriegst, dass sie eben nicht so eine Scheiße machen. Schwierig. Aber es geht auf jeden Fall nicht auf die Art und Weise, wie es die Bundesregierung macht, nämlich irgendwie Gelder kürzen den Kampf gegen Rechtsextremismus und auch noch versucht, die Leute madig zu machen, indem sie sich dann auf die Verfassung bekennen müssen, was ein Haufen Leute aus dem Antifa-Spektrum
da eben erklären. Das muss man ganz kurz erklären. Von der Extremismusklausel. Ne?
Die Extremismusklausel.
Die Extremismusklausel muss in diesem Zusammenhang echt mal kurz erklären.
Ja, also Frau Schröder, die Familienministerin, die für diese Programme zuständig ist, also Programme gegen Gewalt und Rechtsextremismus, da gibt es verschiedene Programme auch, die hat einerseits wurden die Gelder gekürzt vor kurzem und es wurde eingeführt eine Extremismusklausel, das heißt, dass alle, die diese Gelder empfangen und deren Mitarbeiter müssen sich auf die Verfassung verpflichten. Nun ist es nur so wahrscheinlich, dass es in diesen vielleicht eher links geprägten Initiativen die Leute jetzt nicht irgendwie so rumlügen würden wie bei den Rechten, die oder schreiben es wahrscheinlich schneller, auch wenn sie nicht daran glauben. Und das schließt eben bestimmte Gruppierungen und Leute aus dieser Arbeit gegen rechts aus, die eben Frau Schröder und die CDU für gefährlich halten, das heißt, weil sie also ein linkes Spektrum sind.
Mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, irgendwie eine anarchistische Anti-Rechts-Initiative
kriegt kein Geld vom Staat.
Ja. Sie könnte vielleicht wertvolle Arbeit leisten, beziehungsweise der Kontakt dahin könnte eine Verstärkung von Strukturen
hervorbringen. Könnte man ein paar V-Männer hin.
Die gibt es da sowieso.
Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge, also wirklich die, es gibt eine ganze Menge wirklich sehr effektive Initiativen gegen Rechtsextremismus, die gerade eben aus diesem Spektrum kommen. Also ich habe selber mit Leuten zu tun gehabt, die in solchen Initiativen und so weiter, die Opferhilfe arbeiten. Und ich glaube, die hätten ein ganz großes Problem damit, sich in dem Sinne plakativ zur deutschen Verfassung und zu Deutschland zu bekennen.
Genau, das ist genau das Ding. So, du hast
es kann auch nicht Grundvoraussetzung sein, sich gegen Rechtsextremismus einzusetzen.
Du hast ein klares Anti-Rechtsbild, aber ein klares anti-aktuelle Bundesrepublik-Bild. Und damit bist du raus.
Damit bist du raus, ja.
Das ist halt Extremismustheorie. Das ist halt eben die immer gleiche.
Das ist der Vergleich zwischen links und rechts, ja.
Genau, diese
Vorstellung. Der Rechtsterrorismus ist schlimm, aber wir haben auch den Linksterrorismus.
Extremismus, ne?
Totalitarismustheorie, Hannah Arendt, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Genau, und Extremismus, also dass ich immer im gleichen Atemzug, sage, ja, wir müssen ja gegen die Rechte, aber auch gegen die Linken und das immer gleichsetze und ich glaube, es ist auch nicht gleichzusetzen. So ein
Wahrheitsanspruch für die Mitte.
Extremismus der Mitte kann man es nennen. Das ist wirklich eine Gefahr auf Dauer, dass man sagt, wir dürfen das auf gar keinen Fall in irgendeine Richtung bewegen. Und eigentlich ist diese Extremismusklausel ein Ausdruck davon. Es wird einem verboten, weiterzudenken oder in eine andere Richtung zu denken. Wenn man sich auf die Verfassung einschwören muss, dann ist das ja erstmal primär auf den ersten Blick betrachtet nichts Schlimmes. Aber dieses Einschwören gleichzeitig.
Das sind keine Beamten, die Leute.
Das sind keine Beamten und sie müssen sich nicht unbedingt einschwören. Dass wir alle hoffentlich an einen demokratischen Grundordnung glauben, ist in Ordnung. Aber das geht ja um mehr. Du musst total staatstreu sein und du darfst nicht anders denken, sonst kriegst du auch keine Mittel vom Staat, bist ein böses Kind und bist raus. Und damit werden natürlich Strukturen zerstört, die sich vielleicht nicht zu 100% mit diesem Staat und der Gesellschaft im Augenblick
damit muss man dann können. Jetzt irgendwie vereinbaren, dass der Staat es irgendwie für legitim hält. Zum Beispiel sowas wie die NPD, die relativ eindeutig verfassungsfeindliche Ziele hat, am Leben zu halten, damit die Verfassungs...
Ja,
die,
andersrum, die
Verfassungs-
andersrum,
Entschuldigung,
die ich würde gerne was sagen. Also andersrum könnte ich ja jetzt hingehen, nochmal zu dieser Extremismusklausel, andersrum könnte ich jetzt hingehen und mich beschweren und sagen, warum kann denn die Initiative NPD gegen Linksextremismus keine Mittel dieser Force bekommen. Ne? Könnte ich natürlich machen. Ne? Könnte ich hingehen und sagen, also wenn wir jetzt hier fordern, ich ja auch, dass auch linksextremistische Initiativen Geld bekommen, um was gegen rechts zu tun, könnte ja der Herr Vogt oder der Herr Apfel hinkommen und sagen, ab jetzt soll die NPD Geld vom Staat bekommen für Programm gegen Linksextremismus.
Und sie kriegen sie doch schon.
Ja, aber kriegen sie ja nicht, also durch diesen Topf,
von dem
wir.
Aber vielleicht ist das Konzept komplett, diese Extremismus-Vergleich falsch und die Gleichstellung. Und ich wehre mich dagegen, dass irgendwie linksradikale Linke und, weil das reicht ja bis in die Linkspartei, der arme Bodo Ramelow, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird als Extremist. Also der Typ ist ein Reformist. Ja? Also dieses Ding aufmachen, diesen Vergleich aufmachen, finde ich angesichts von 182 rechten Morden, finde ich
keinen einzigen linken Mord
seit Rohwedder. Irgendwie so eine Unverschämtheit und diese Unverfrorenheit, mit der eben Frau Schröder und diese Regierung das fordert, kann ich
nicht. Also wie weit dieses Argumentationsmuster immer wieder vertreten wird, sieht man zum Beispiel jetzt auch gerade in Berlin am Kampf des Fraktionsstreites zwischen den Realos und den Linken in der Grünen-Fraktion. Das muss ich jetzt noch einbringen. Ramona Popp, die noch Fraktionsvorsitzende, die es wahrscheinlich auch bleiben wird, argumentierte vor kurzem in einem Artikel, dass man keinen Rückfall in die Zeiten der alternativen Liste der 80er haben sollte. Da war sie übrigens 5 Jahre alt und noch in Rumänien. Aber mal abgesehen davon argumentierte sie, hat sie eigentlich den Job der CDU gemacht und hat davor gewarnt, was angesichts der Berliner linken Grünen auch absurd ist, dass man dann nur noch Feindesland außerhalb sehen würde, wie damals in der Zeiten der alternativen Linken. Wer die Grünen kennt in Berlin, weiß. Also bis die nochmal ein Problem mit der Gewaltfrage haben, das wäre Quatsch. Und da sieht man aber, das ist ein typisches konservatives Muster, was immer dahin führt, dass selbst Parteien, die mal progressiv waren, dann irgendwann nicht mehr progressiv sind. Und das auch nie wieder werden können.
Das ist eine Art Extremismusklausel. Das ist diese Festlegung auf die Mitte. Und ich halte das für eine... Ich finde es okay, wenn es Rechte gibt. Ich finde es okay, wenn es Linke gibt. Und es ist ein Meinungsstreit zwischen diesen Ideen. Ich weiß, dass die rechten Ideen gefährlich und menschenverachtend sind. Aber in dem Meinungsstreit muss das eben ausdiskutiert und muss ich eben... Dann wird sich dann das durchsetzen, worauf die Leute stehen.
In einer Gesellschaft, die weiterhin tatsächlich ehrlich, authentisch ihre fortbestehen will, muss man eigentlich und offen diskutieren will, muss man viele Meinungen zulassen, die einem auch nicht passen. Und mit Extremismusklauseln, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und mit Verfassungsschutz alleine ist das nicht zu machen.
So viel zum Thema.
Boah, ich hatte das Schlusswort.
Juhu! So viel zum Thema Extremismus.
Verfassungsschutz, die Extremisten des Staates.
Vielen Dank. Guten Abend. Entschuldigung.